Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nuviso Studio Talk. Wir haben ganz häufige Anfragen bei uns per E-Mail, per Facebook und in den anderen sozialen Medien, in YouTube-Kommentaren, wo immer wieder gefragt wird, was kann man denn tun in Deutschland, um sich friedenspolitisch irgendwie zu engagieren, um einen Beitrag dafür zu leisten, dass Normalität und Frieden einkehrt in Ländern, in denen Krieg herrscht. Um diese Fragen ausführlich beantworten zu können, habe ich mir heute die promovierte Erziehungswissenschaftlerin Frau Dr. Raisa Steinig eingeladen. Wir hatten uns vor dem Gespräch schon aufs Du verständigt, deswegen werde ich mal so unter Friedensfreunden sagen. Raisa, kannst du kurz was zu dir sagen? Ich habe gelesen in deiner Biografie, der Bundespräsident von Weizsäcker hat auch schon dich zum Empfang eingeladen, und zwar zur Anerkennung für deine Vermittlungstätigkeit in Sachen Frieden und Verhältnis Russland-Deutschland. Wie ist denn das abgelaufen?
Also ich bin eine Ukrainerin, geborene Ukrainerin, und bin durch Heirat 1973 in die DDR gekommen. Und schon ein Jahr später habe ich angefangen, an der damals Pädagogischen Hochschule Erfurt zu arbeiten. Und ich habe insgesamt dort an der Hochschule 19 Jahre gearbeitet. Und nach der Wende hatte ich keine Lust zu bleiben. Und ich habe dann in Erfurt eine Galerie Raisse geöffnet. Das war die erste und einmalige Galerie, nicht nur in Erfurt oder Thüringen und Ostdeutschland, die russische bildende Kunst konsequent bis 2006 ausgestellt hat. Aber in dem letzten Jahr meiner Tätigkeit an der Hochschule hatten wir mal bei Deutsch-Sowjetischer Freundschaft gedacht, wie wir sowjetische Soldaten in diesem Jahr 1990 irgendwie auszeichnen. Also dann habe ich gesagt, hi Leute, wollen wir nicht die sowjetischen Soldaten in die Thüringer Familien über Weihnachten einladen? Dann haben alle gesagt, ach nee, das ist ein Familienfeiertag, da wird niemand sich bereitstellen, die Soldaten zu holen, und wie stellst du denn das vor? Da habe ich gesagt, okay, ich übernehme quasi die Vorbereitung, die Organisation.
Darf ich ganz kurz einhaken? Man muss vielleicht dazu sagen, dass die Wendezeit und also gerade die Zeit nach der Wende für sowjetische Soldaten auf deutschem Staatsgebiet äußerst hart war. Die hatten also sehr harte Zeiten damals. Es mangelte an Holz, also Feuermittel, Kohle und so. Die haben da sehr gefroren. Es fehlte an allen Ecken und Enden auch an Lebensmittel. Es kam vereinzelt sogar dazu, dass einzelne Soldaten ihre Waffen verkauft haben, damit sie in ihren Kasernen überhaupt am Leben bleiben. In diesem Kontext muss man sich jetzt also auch diese Hilfsangebot von Raisa vorstellen.
Hilfsangebot nicht, aber ich habe gesagt, das ist eine richtige Menschlichkeit, und das ist ja wirklich ein Zeichen des Friedens. Ja, dass endlich diejenigen, die Feinde waren, auch zum Teil, heute sind gewünschte Gäste. Wenn ich sage Feinde, vielleicht nicht in der DDR, aber trotzdem waren sie eingesperrt. Und das wäre einmalig gewesen. Und es war ein harter Kampf natürlich mit der sowjetischen damals Generälen, sage ich. Und es ist trotzdem mir gelungen, diese zu überzeugen, diese Soldaten mal aus den Kasernen frei zu lassen. Und es wurde alles organisiert von Weimar, Nora, das war ein Stützpunkt, sind die Soldaten in den Bussen nach Erfurt gefahren, und dort wurden sie an die Thüringer, an die Erfurter übergeben. Und das drei Tage lang, am 24., 25. und 26. Dezember. Das war eine einmalige Aktion zum ersten Mal, und es ist uns gelungen, 620 oder so Soldaten für diese Tage zu vermitteln. Und danach hat die Bundeswehr das als, also wirklich diese, als Anerkennung, weil das war auch einmalig in ihrer Situation, hat dann mich für neues Empfang beim Bundespräsident von Weizsäcker vorgeschlagen. Und das wurde sofort dann aufgenommen. Und während dieses Empfangs wurde ich sogar gefragt. Und ich habe dann vor allen Journalisten nochmal erzählt, was uns gelungen ist, gleich 1990 zu machen. Also eine quasi Friedensbotschaft.
Ja, liebe Zuschauer, ihr seht, es hat ganz andere Zeiten in Deutschland gegeben im Verhältnis zum russischen Militär. Wenn man also früher dafür gesorgt hat, dass russische Soldaten in Beziehung kommen und eingeladen werden bei deutschen Familien, dann ist man dafür nicht, also ungefähr 27 Jahre vor unserer Zeit, in der wir jetzt sind, beim Bundespräsidenten zum Neujahrsempfang eingeladen und geehrt wurden. Und die Bundeswehr hat sogar selbst die Initiatorin dieses Treffens vorgeschlagen für dieses Treffen. In ganz anderen Zeiten leben wir heute. Ja. Wir befinden uns in einer Situation, wo also Deutschland gemeinsam mit den anderen Ländern des Westens eine Sanktionspolitik festhält gegenüber Russland und immer wieder von einer Annexion spricht. Gleichwohl gibt es also in der Ostukraine eine Demarkationslinie, die verläuft ungefähr in Höhe der Stadt Pervomaisk. Alles, was dahinter ist, ist sozusagen in der Medienberichterstattung der westlichen Medien, das sind pro-russische Separatisten und alles eben westlich davon sind die aufgeklärten und westlich ausgerichteten, wenn auch hier und da mit Hakenkreuz gesichteten, neue Ukrainer, sage ich mal.
Ja, so. Ja. Demokraten.
Jetzt hat diese Hilfsaktion, diese Vermittlungsaktion, auch der Empfang beim Bundespräsidenten, ganz sicher dazu beigetragen, dass du in den Jahren darauf dich immer wieder irgendwie für die deutsch-russische, schrägstrich ex-sowjetische Freundschaft engagiert hast. Aktuell betreibst du eine Hilfsaktion für den Donbass. Und zwar startet da jetzt Ende August schon die 7. Lieferung.
Ja,
was sind denn das für Sachen?
Das sind in erster Linie medizinische Geräte, das Möbel, Verbandsmaterial, orthopädische Hilfsmittel, also das alles, was in den Krankenhäuser in erster Linie an dieser Linie durchaus sehr, sehr gebraucht wird, weil die Krankenhäuser sind zum größten Teil, sagen wir so zur Hälfte oder sogar zu noch mehr zerstört gewesen. Und das alles sammeln wir hier, wir bekommen das von den Kliniken als Spenden und bringen dann nach Lugansk, Pervomaisk, letzte Spende. Und jetzt zum Lugansk und Pervomaisk kommt auch eine andere Stadt, Stachanow. Die wurde auch sehr zerstört.
Ich habe hier mal die Liste von den Hilfsgütern, die also in den Donbass geliefert werden sollen, Ende jetzt dieses Monats August. Und da haben wir also 10 Kartons mit medizinischen Verbrauchsmaterialien. Ich nehme an, das sind Verbandmaterial oder
alles,
Handschuhe.
Alles. Auch das, da
Medikamente
nicht
10, auch?
Sondern 110. Jetzt, wir haben noch zufällig
110 Kartons.
110 Kartons.
Okay, gut, dann
5
ist die
Paletten.
Ja, dann haben wir jetzt hier 21 Patientenbetten in dieser Fuhre. Es gibt noch weitere 21 Patientenbetten, die ebenfalls mit einer nächsten Fuhre geliefert werden sollen. Patienten liegen, Beistelltisch. Patientensessel liegen, was auch immer das ist, Untersuchungsstühle, einfaches Möbel, Gefrierschrank, Gynäkologiestuhl, OP-Tisch und Spinde und alles mögliche andere. Es sind auch vereinzelt hin und wieder hochkomplizierte medizinische Geräte dabei. Ja. Der Oberarzt im Krankenhaus in Pervomaisk wünscht sich dringend einen Magnetresonanztomograph. Weil der letzte geplündert worden ist und ein Drittel seines Krankenhauses ist, wenn ich das richtig gelesen habe, nur noch funktionsfähig, weil die anderen zwei Drittel weggebombt worden sind. Raisa, wie ist denn die Lage überhaupt in der Ostukraine? Wie muss man sich das vorstellen jetzt hier? Wir sind hier im reichen Deutschland. Bei uns funktioniert alles.
Die Lage ist natürlich nach wie vor katastrophal, auch wenn die deutsche Presse darüber kein Wort verliert. Ich war im Juli 2016 dort und ich habe mit meinen Augen alles das mir angeschaut. Nicht nur zerstörte, zerbombte, zerschossene Häuser, Kliniken, wie wir schon sagten, Schulen, Kindergärten, auch in den kleinen und mittleren Städtchen, die eben an diese Demarkationslinie liegen, sondern auch die Bevölkerung, muss man auch sagen, leidet. Das sind nur offizielle Zahlen, drei nenne ich. 600.000 Bürger in Donbass bekommen keine soziale Hilfe, keine Rente und keine Auszahlungen für andere Sachen. 500.000 Kinder leiden unter nicht Hunger, aber sie bekommen im Grunde genommen nicht ein hochwertiges Essen.
Ja.
Mangelernährung. So. Und wenn man durch vor allem kleine Städte fährt, ja, in diesem Jahr war Ivana Steinig, die ist auch Kuratorin in dem Aktionsbündnis Zukunft Donbass.
Ist deine Tochter?
Ja, die macht sehr viel. Und die hat sogar andere Seite von Demarkationslinie besucht als ich. Hat sie auch dort diesen sagen wir so, erzwungenen Stand auch festgestellt. Und wenn nicht jetzt Russland mit ihren Unterstützung, mit den Spenden, die Bevölkerung dort unterstützen wird, dann wird dort im Grunde genommen so ein katastrophaler Stand oder Zustand wie in Afrika so geben. Weil zum Beispiel, was bedeutet das, dass 600.000 Leute keine Rente bekommen? Wovon sollen sie denn leben? Sie leben davon, dass Russland ihnen Monat für Monat 2.500 Rente, Rubel, also als Grundrente auszahlt.
Wie viel ist das in Euro?
Naja, du musst ja das auf 70 teilen heute, dann weißt du, wie viel ist das. So, und dann hat man natürlich ein doch mehr oder weniger, sage ich, gut funktionierendes Versorgungssystem, die durch viele Volunteure quasi realisiert wird. Das heißt, ein Zusammenhang ist sehr hoch, weil die Menschen, die man Banditen nennt, das ist das Wort, offizielle, das Wort in Kiew, auch bei den Politikern, die im ukrainischen Parlament sitzen, diese Banditen sind, in den Anführungsstrichen, sind dort geboren worden. Haben dann geheiratet irgendwann, haben Kinder erzeugt, haben gearbeitet und dann sind sie zu Waffen gegriffen, um das zu verteidigen, was ihnen, sagen wir so, was ihr Leben darstellt gegen das, was in Kiew passierte, nicht nur auf den Maidan, sondern in vielen anderen Städten, Odessa, Charkow, Dnipropetrovsk zum Teil, Kremenchuk, also.
Wir haben dazu bei Nuviso zwei Filme veröffentlicht in den vergangenen Jahren. Der eine hieß Ukrainian Agony, der sich also speziell damit beschäftigt hat, unter anderem eben wie dieser Putsch auf dem Maidan oder vom Maidan aus stattgefunden hat. Es war ja ein Putsch, der mit 5 Milliarden US-Dollar finanziert und angeschoben wurde. Ja. Und dann gibt es eben den Folgefilm davon, Frontstadt Donetsk, eine sehr hintergründige, dreistündige Reportage darüber, ja, wie die Leute überhaupt so ticken, die da wohnen, wie die versuchen, so ein bisschen Normalität sich aufzubauen. Ja. Mhm. Ich hatte den Eindruck, eben nur aus dem Film, ich war auch noch nie in der Ostukraine, dass es sich dabei keineswegs um sogenannte pro-russische Rebellen oder was handelt, sondern dass das ganz normale Einwohner sind, die dort einfach in Frieden und leben wollen und aber eben nicht unter einem faschistischen Regime in Kiew. Ist das so?
Ist das so? Absolut. Ich habe während meines Besuchs, ich war 4 Tage dort, mit vielen Leuten gesprochen. Mit stellvertretendem Minister für Gesundheit zum Beispiel, mit den Ärzten, mit Pflegekräften in den Krankenhäusern, mit verschiedenen Schichten, auch im Hotel und so. Und ich habe den Eindruck, ich dort bekommen, dass die Leute wollen nicht zurück. Sie sagten zu mir in russischer Sprache, nas ubivali, man hat uns getötet. Das haben alle gesagt, ohne so also quasi eine Absprache. Und dieses Begriff bedeutet eigentlich sehr viel. Verstehen Sie, wenn die Leute, die vorher noch 2006 in Donetsk Fußball waren, WM-Spiele oder Europaspiele, habe ich vergessen, zusammen noch gefeiert haben und die sagen heute, nein, wir wollen von dem von Kiewer Regierung, es geht von Kiewer Politeska, ne? Wir wollen nichts wissen und nichts haben. Man hatte uns vergessen, man hatte uns abgestempelt und man hatte uns getötet. Und jetzt wollen sie, dass wir quasi alles aufgeben, was wir hier haben und ihre Mentalität und ihre Haltungsweise oder Denkweise übernehmen. Also das wird nicht passieren. Das können wir nicht verzeihen. Also in allen Schichten möchte ich nochmal betonen, in allen, also Lehrer, Kameramann, Journalisten oder zum Beispiel einfache Putzfrau im Krankenhaus.
Warum unterstützt denn Russland eigentlich die Ostukraine?
Erstens, sie unterstützt, weil die Leute, die dort wohnen, die hatten schon immer besondere Verbindung nach Russland gehabt. Historisch gesehen, was die Deutschen nicht wissen, dieser Teil wurde im Grunde genommen durch Russland dort entwickelt, schon im 18. Jahrhundert, durch eine berühmte Frau, die heißt Katharina II. Katharina II. Und da gibt es für Deutschen einen Begriff, Potjomkinschen Dörfer. Es hat einen negativen Nachgeschmack, aber das stimmt nicht. Katharina wollte sehen, wie man Russland im Süden verteidigt, von Türken zum Beispiel, ja, in erster Linie. Und man hatte dort mit ihrer Hilfe solche Städte wie Odessa, Sevastopol, Cherson, Nikolaev aufgebaut, ehemalige Städte in Donbass, wo man in erster Linie zum Beispiel Schiffe für russische Flotte gebaut hat, zweitens dort Infrastruktur aufgebaut und dorthin wurden Tausende von russischen Bürger, Landwirte, Handwerker von Russland nach unten umgesiedelt, genau wie die Deutschen einmal von Deutschland nach Russland kamen. Und so wurden aus Russland über 10.000 Bürger nach Süden, wie sagt man, geschickt, damit sie dort in diese Territorien erfassen. Und deshalb die Mehrheit der Leute, die eben in diesen Regionen, vor allem Donbass und Donetsk, die Russen. Sprechen Russen, ja, die haben russische Abstammung, ja, auch diese viele zum Beispiel Traditionen wie mit Kasaken, russische Kasaken von Don und so und so fort. Das ist sehr eng seit dem 18. Jahrhundert mit Russland verbunden, mit Russland in Petersburg und Moskau, sage ich so, ja.
Und es gehörte so, ja bis 1990 auch bis zum Zerfall der Sowjetunion zum selben Staat.
Ja. Und vorwiegend, wie gesagt, 90% oder mehr haben Russisch gesprochen, weil daneben ist Rostow am Don und andere Gebiete, ja, wo Russen, genauso fast ethnische Russen wie in der Ukraine, nur es war eine ukrainische sozialistische Republik. Ja? Und in der Sowjetunion hat man immer in dem Pass die Nationalität aufgeschrieben. Ukrainerin, Russen, Tatarin, Juden, Kasachen und so weiter und so fort. Ja. So, aber das waren Russen und sie hatten eben Russen im Pass. Also geschichtlich und wie sagt man, traditionell gehörte dieser Teil mehr zum Russland als zum westlichen Teil, wo die Ukrainer so von der Grenze bis Kiew wohnten. So, und die haben sich natürlich, diese Menschen haben sich auch mit Russland enge verbunden gehört. Und sie wurden auch schon von dem restlichen Teil immer schon, solange ich ein Kind war und dann jugendlich, sie wurden so, wie sagt man, übergeblich als bezeichnet quasi, dass die da in Donbass leben, da sind keine Ukrainer, sondern Russen. Und es ist fast die, so ein Begriff, ich habe vergessen, ich weiß nicht, wie man das übersetzt, Watnik, aber so abfällig quasi, na, zweite oder dritte Sorte quasi. Das sind Leute, auf Deutsch konnte das noch, wie nennt sich denn das, wenn eine Menge Menschen irgendwo auftritt, es ist mir Begriff weg, einfach in Deutsch, Pöbel.
Pöbel.
Ja, so ungefähr war die Meinung der Menschen aus dem westlichen Territorium. Ich komme auch aus Zhytomyr, das ist auch Westen, gehört, dieser Teil gehört zu westlichen Ukraine, Westukraine. So, und das war während der Sowjetunion-Zeit, das war auch nachher. Also diese so herabwürdigende Einstellung, die man vor allem in Kiew sehr gespürt hat. Wobei sowohl...
Also man hat die Ostukraine als Pöbel bezeichnet.
Als Pöbel bezeichnet.
Obwohl dieser Teil des Landes am größten industrialisiert war.
Genau, wollte ich sagen. So,
obwohl da das Geld verdient wurde.
Ja, wo Stadion wie in Donetsk gebaut wurden, wie zerbombte, zerschossene Flughafen, modernste Flughafen in der Ukraine und so weiter und so fort. Und diese Einstellung hat auch eine große Rolle auch auf den Maidan gespielt. Ja, weil die Leute, die zum Beispiel als Gegenreaktion von Janukowitsch oder sagen wir so von der Regierung aus zur Verteidigung ihrer Werte, also quasi aus Donetsk nach Kiew geholt wurden, die wurden wieder als minderwertige Menschen bezeichnet. Diejenigen, die aus Westukraine kamen, die waren natürlich richtige Demokraten, so wie du und ich.
Kommen wir noch mal jetzt zu dem Hilfsprojekt. Das ist ja nun schon der 7. Transport von medizinischen Hilfsgütern. Mich würde erst mal interessieren, wie kommt man denn jetzt eigentlich als Zivilist an eine, also ohne medizinische Ausbildung oder großartige Bindung an diesen Bereich, wie kommt man denn da jetzt an einen Röntgenapparat zum Beispiel oder an 21 Patientenbetten?
Lieber Norbert, ganz einfach, durch hartes Sitzen. Sitzen heißt Briefe schreiben, ja, mit Bitte um die Hilfe, Aufrufe. Die Krankenhäuser in Lugansk haben uns Listen geschickt, Wunschlisten, welche Geräte, ja, oder was sie brauchen dringend, damit ihr Krankenhaus dort funktioniert. Und wenn sie dort waren und haben diese Betten gesehen, ja, oder überhaupt die Geräte, die Waschbecken, Toiletten, dann wird ihnen schlecht, weil die sind schon 40 Jahre alt und im Grunde genommen nicht nur durch Außenzerstörung kaputt sind durch diesen Verbrauch. Und wenn sie da sind und denken an unsere Krankenhäuser, wo wir manchmal Patienten sind, dann ist das natürlich sehr bitter für die andere Seite. Und wir haben mit Ivana und viel recherchiert, als wir überlegt haben, was machen wir denn heute als deutsche Bürger quasi? Ja, wie können wir denn helfen? Haben wir gesagt, wir machen was Besonderes. Wir werden hier in Thüringen und in Sachsen oder woanders Krankenhäuser anschreiben, Ärzte, Praxen und fragen, ob sie was abgeben können. Und wir hatten Glück gehabt in Jena. Und jetzt nach Jena haben wir auch aus anderen Städten Angebote bekommen. Das, was da auf der Liste steht, kommt zum Teil durch Umzug der Kliniken aus Zentrum Jena nach in die neue, absolut eine riesig große neue Klinik in Jena. So. Und es gibt auch Angebote aus Halberstadt, Erfurt, Helios Klinik, viele, so, die geschrieben haben oder auf diese Aufrufe, diese Briefe, die wir vielleicht, ich weiß nicht, 100 oder 20 Briefe geschickt haben. Das ist enorme Arbeit am Anfang. So, und haben dann reagiert und gesagt, ja, wir können diese Geräte abgeben oder dieses Möbel oder Verbandsmaterial. So ist es. Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Mhm. Also man muss einfach lang genug nachfragen, ja. Und dann bekommt man das. Ja.
Ja. Ja.
Du hattest im Vorgespräch auch schon mal erzählt, dass, warum wir jetzt deine, ich fasse das mal aufgrund der Zeit ein bisschen zusammen, wie es dazu kam, dass es ausgerechnet jetzt medizinische Güter waren, auf die ihr euch konzentriert habt, nämlich einfach deswegen, weil die ja einem speziellen Zweck, einem ganz konkreten Zweck zugeordnet werden, nämlich dem Dienst in einem Krankenhaus, wo sie einer möglichst vielen großen Zahl von Leuten gleichzeitig zugutekommen, ja, wohingegen, wenn man jetzt eben eine Waschmaschine an eine Privatfamilie verschenkt, das eher ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Ne? Raisa, erklär mal bitte, wie funktioniert denn jetzt der Transport? Das ist ja nicht ganz einfach, ne? Weil man kann ja da nicht einfach über Polen in die Ukraine einreisen und dann an der irgendwo im Osten von der Ukraine sagen, guten Tag, wir wünschen hier mal durchzufahren, weil wir haben 21 Betten dabei für die da drüben. Was würde denn da passieren, wenn man das machen würde oder versuchen würde?
Es ist auch hart für diejenigen, die nur Deutsch sprechen. Für die, die Russisch sprechen, es ist etwas leichter. Ja, das ist die Frage der Kommunikation in erster Linie. Wie ich schon sagte, als wir uns entschlossen haben, uns auf die medizinische humanitäre Hilfe zu konzentrieren, vorher haben wir dann zig Internetseiten angeschaut, von dort, Bilder und so fort. Und wir haben gesehen dieses Elend und da haben wir gesagt, das wäre das Beste. Und dann musste diese Spende hier sammeln, das Geld sammeln, weil jeder Transport hat etwa 4.000 Euro gekostet. Und diese 4.000 Euro musst du erst sammeln. So, du musst du wieder an zig Menschen appellieren, Briefe schreiben oder was wir jetzt auf Betteplace machen, eine Anzeige machen. Dann musst du eine Logistikfirma finden. Warum? Weil die Deutschen fahren dort nicht, also Polen auch nicht, Tschechien nicht, also sie fahren in das ukrainische Territorium illegal, weil sie von der russischen Seite rankommen. Ja? Das bedeutet, man könnte natürlich theoretisch überlegen und von Polen direkt durch Ukraine, das sind nur 1600 Kilometer. So, aber ich wusste ganz genau durch Telefonate und auch Gespräche und Informationen, dass durch diese Blockposten hat man fast keine Chance, diese Spende auf die andere Seite zu bringen. Die wird einfach beschlagnahmt. Ohne ein Dankeschön und verteilt und so weiter und so fort. Und du konntest sogar verhaftet werden oder ich bin auf diese schwarze Liste. Das heißt, ich darf in die Ukraine nicht reinfahren.
Sonst wandert Raisa hinter Gitter.
Ja, so, also es ist offiziell und ich kann ja erklären, warum. Ich weiß, das ist offiziell. Offiziell. Und jetzt haben wir dann auch gesucht und das muss preislich, wie ich schon sagte, bei den deutschen Firmen, auch wenn sie diesen Auftrag an ihre Partner in Polen oder in Russen übergeben hätten, hätte das 6.500 gekostet. Also wir haben uns geeinigt auf 3.800 etwa und wir haben eine weißrussische Transportfirma gefunden. Für die ist es eine ehrenhafte Sache, diese Spende aus Deutschland durch Weißrussland, also Polen, Weißrussland, Russland, Voronisch, Belgorod und dann Rostow am Don in das ukrainische Territorium von hinten, wie man sagt, reinzufahren. Dann musst du natürlich hier Zoll Unterlagen ausfüllen. Die sollen korrekt sein, sonst du wirst schon an die Grenze EU-Weißrussland gestoppt, wenn was nicht stimmt. Und dann bist du offizielle russisch-ukrainische Grenze, Izvarina heißt das, dieser Übergangspunkt oder Stelle. Dann musst du einen Partner haben, der diese humanitäre Spende erst offiziell übernimmt. Das heißt, du musst eine nicht kommerzielle Organisation suchen, die quasi eine Lizenz von der Luganska Regierung bekommen hat, diese Spenden anzunehmen und dann in unserem Auftrag an den Abnehmer, das sind die Krankenhäuser, weiterzubringen. Im letzten, sechsten Transport haben wir direkt nach Pervomaisk gefahren, aber trotzdem mussten wir einen Luganska Partner dazu nutzen. Das ist kompliziert heute, sehr kompliziert für die sogenannten, ich meine, positive Rucksackspende, die zum Beispiel früher könnten viele, na, sagen wir so, kleine Busse oder Transporte mit Säcken, mit Kartons beladen und dann einfach reinfahren. Das war 2014, 2015. Ab 2016, August, war das nicht mehr möglich. Das heißt, die Regierung dort, ja, will dort diese Schwarzmarkt oder Schwarzhandel unterbinden.
Bahnverkehr halt.
Also wenn das humanitäre Sache, dann wollen sie, dass diese humanitäre Sache tatsächlich an die Organisationen dort oder Menschen ankommt. Und sie wollen das, muss man sagen, hart, sie wollen das auch verfolgen. Ja, damit nicht ein Teil auf dem schwarzen Markt dann endet. Aber wir haben mit unseren Betten keine Probleme, weil die werden nicht auf dem Markt frei.
Da stellt sich sowas in sein ukrainisches Häuschen rein.
Ja, ja, natürlich. Und auch nicht Gynäkologiesessel oder Urologiesessel, die wir auch hier haben. Und auch nicht eine Liege für die Untersuchungsliege. So ist das.
Eine Frage, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, wenn ich also jetzt also Lkw-Fahrer wäre, würde jetzt hier in Leipzig losfahren, dann fahre ich erstmal nach Polen. Also für den Fall, ich dürfte das, ne?
Ja.
Fahre dann in Polen bis zur Ostgrenze, fahre dann in die Ukraine, fahre dann bis eben in die Ostukraine. Da habe ich eine EU-Grenze, wo nichts passiert.
Ja.
Da habe ich eine Grenze zum Nicht-EU-Ausland, wo Zoll ist, wo Polizei, Grenzpolizei und so weiter, den ich allen erklären muss, wo ich denn damit hin will oder was das sein soll, was es wert ist und so weiter. Aber das wäre immerhin nur eine Grenze, ja. Und
Weißrussland und Russland.
So, Moment, nee, das war jetzt nur die direkte Linie. So.
Ja.
Aber das, was ihr macht, ist ja, ihr fahrt ja von Polen über Weißrussland, da haben wir die erste Nicht-EU-Staatsgrenze, von Weißrussland nach Russland. Ich weiß nicht, wie das ist, ob dann da auch nochmal eine Grenzkontrolle ist, wo man irgendwelche Unterlagen braucht und Zollabfertigungs-irgendwas. Und von Russland dann in die Ostukraine einzureisen, da gibt es ja dann wiederum auch noch
eine russische und ukrainische.
Das muss ja ein mordsbürokratischer Aufwand sein. Wie lange braucht man denn dafür, um eine so eine Fahrt vorzubereiten?
Na, sagen wir so, man braucht schon zwei Wochen mindestens, um diese ganze, Zollsachen, ja, Invoice, CMR, also das sind nur die offizielle, oder Listen, ja, die müssen alle Nummer haben. Es ist alles die Angelegenheit mit Zoll. Die Zahl, Gewicht, das muss alles stimmen. Manchmal fahren die weißrussische Fahrer sogar Richtung Polen, oben Frankfurt-Oder. Dann fahren sie Richtung Litauen, von Litauen dann Richtung Minsk. Über Litauen oder Polen fahren sie zum Beispiel wegen Benzin oder anderer Sachen. Ja? So, das heißt, kilometermäßig spielt das für die keine Rolle. Da gibt es so solche. Aber sie müssen preiswert sein, noch sparen, sagen wir so. Und ich wundere mich auch, ja, wenn ich, weil ich habe diese, nur von, nicht Google, sondern wie heißen das, ich kann verfolgen, wo die Autos fahren direkt, ja,
Per
von.
GPS kann man
Ja,
das.
genau. Und dann frage ich, rufe ich an, warum denn dort? Na ja, weil man Anruf bekommen hat, da ist gerade Benzin, ja, billig, sehr billig, also müssen wir dann voll tanken, damit wir dann bis Rostov ankommen und dann wieder in die Ukraine. Wissen Sie, wir haben deshalb nach Pervomaisk diese Spendeliste verschickt, weil vorherige Spende hat einen Monat lang in Lugansk im Lager gelegen, weil das Krankenhaus hat keine sogenannte Benzin,
Transportkapazität.
das ist sowieso, und keine auch Dieselkarten bekommen. Ja, weil dort wird für die Organisation wird Benzin oder wie heißt denn das,
Rationiert wird das,
rationiert,
ja.
und man bekommt so Karten. Ja, und sie hatten diese Karten nicht mehr. So, und da mussten sie warten,
Das heißt, sie
warten, warten.
konnten das lebensrettende
Nein,
medizinische Gerät
nein,
nicht ins
nein,
Krankenhaus
nein.
transportieren, weil sie einfach keinen
Ja,
Diesel hatten.
so ist das. Und deshalb haben wir dann bei dem sechsten Transport mit der Firma, mit dieser Logistikfirma abgestimmt, dass sie direkt dorthin fahren. Und vorher wollten sie nicht fahren. Diese Logistikfirma könnte ihre Fahrer nicht dorthin freigeben, weil man hatte immer noch geschossen. Ja? Und es waren die sogenannten, wie nennt sich denn das, die geschossen haben, na, wie nennt sich die?
Jetzt von der westlichen oder von der
Von
östlichen?
der ukrainischen Seite.
Naja, das ist das ukrainische Militär oder
Nee, nicht, ja, aber
die.
jetzt habe ich vergessen, schon wieder, wie heißen die Sniper, Paroski.
Ach so, ja,
Ja.
die Scharfschützen.
Scharfschützen,
Ja.
ja. Auch als ich dort war, 2016, da wussten alle in Deutschland, dass um diese Zeit wird dort geschossen. Und meine Familie hatte Angst gehabt, weil du musst von Lugansk nochmal 50 Kilometer Richtung Pervomaisk fahren, eben und sehr nah an diese Demarkationslinie. Das heißt, mich hätte auch theoretisch jemand da ins Visier genommen. Und so ist es, hat diese Transportfirma diese Transporte bis nach Pervomaisk abgelehnt, weil sie eben sagten,
Zu gefährlich.
versicherungsmäßig, ja,
Ja.
und sowas, können wir das sowas nicht zulassen.
Die Sicherheitslage ist ja auch ja, volatil, sie kann sich verändern.
Absolut.
Man weiß nicht, wenn man
Ja.
losfährt am Tag 1, ob am Tag 20 oder ich weiß nicht, wie lange so ein
Ja.
Transport dauert, ob dann überhaupt da noch
Fünf
unumkämpft ist,
Tage,
das
vier, fünf Tage
5 Tage
fahren
nur,
wir.
ja. Aber man weiß nicht, ob dann da gerade
Ja.
geschossen wird und der
Ja.
Krieg tobt oder nicht. Also das ist schon ein ziemlicher Ritt
Ja.
auf dem Feuerstuhl, würde
Kann
ich
man
mal
auch so
sagen.
sagen, ja.
Ja.
Und die Anzahl jetzt, dass dort geschossen wird, generell jetzt, ich habe die vor ein paar Tagen gehört, dass seit 1. Januar 2017 wurden 306 Personen getötet. Das heißt, auf der ukrainischen Seite und auf der Donbass-Seite, Zivilbevölkerung und auch die Militärs.
Unfassbare Verhältnisse.
Unfassbar, ja.
Und dennoch gibt es dort ja, gemeinnützige Organisationen wie Jugendclubs, die ihr versucht zu unterstützen. Ihr habt auch noch andere ja, Vorhaben, ja, zum
Ja.
Beispiel ein Medienprojekt in Thüringen. Das sollte ja nun dieses Jahr stattfinden, mit vielen Podiumsdiskussionen, Publikumsdiskussionen hier in Ost- und Mitteldeutschland, um die Sensibilität in der Bevölkerung zu schärfen für das Schicksal der Leute in der
Ja.
Ostukraine und auch natürlich, um ein wenig ehrenamtliche Mithelfer zu
Ja.
rekrutieren, von denen einige vielleicht sogar auch bereit sind, sich an den Kosten für die Fahrten dahin zu beteiligen, also zu spenden. Was ist denn das für ein, ja, für ein Medienprojekt, Ich lese hier ganz, ja, also relativ berühmte Namen. Der Willy Wimmer zum Beispiel, den wir ganz gut hier kennen bei Numoviso. Dann sollte auch mal bei einer Veranstaltung unter anderem eben der RT-Deutsch-Chef Ivan Rodionow auftreten und einige andere Journalisten mehr. Da ging es eben speziell um die Frage, wie man verantwortungsvoll journalistisch eben vorgeht und berichtet über diese Vorgänge. Was verspricht man sich denn davon? Ist das jetzt eher Veranstaltungen nur zur Information unserer Bevölkerung oder soll es auch darum gehen, konkret politisch irgendwas zu erreichen?
Absolut korrekt. Norbert, dieses Projekt sollte nicht nur als einmalige Veranstaltung sein, eine Konferenz oder Workshop, sondern soll 7 Monate laufen. Das heißt
eine
ungefähr
Veranstaltungsreihe. Ja,
Veranstaltungsreihe. Und das Wichtigste für uns mit Ivanova, weil wir beide also perfekt Russisch sprechen, es sollten authentische Personen und Persönlichkeit an diesen Diskussionen oder Gesprächen teilnehmen. Das ist das Schlimmste, was in dem deutschen Fernseher vorher gelaufen, jetzt läuft überhaupt nicht. Man hatte immer versucht, Leute einzuladen, also Politiker oder Politologen, Journalisten, die im Grunde genommen Deutsch geredet haben und neben diesen Politologen oder Teilnehmern bei meisten Talkshows saß niemand, der im Grunde genommen die andere Seite vertreten hat. Und sogar nicht, sagen wir so, die Informationen, die unsere Journalisten haben, nicht aus den Zentren wie Moskau, Kiew geholt hat, sondern vor Ort in Donbass war, hat, von welcher Seite, es ist egal. Aber unsere Journalisten, ich habe Namen vergessen, diese Ata, na gut, die sind nie dorthin gefahren, auch nicht in die Nähe der Grenze. Sie haben in Kiew bequem gesessen und haben quasi sich auf die ukrainischen Journalisten dies und jenes. Und bei solchen Berichten ist doch eindeutig, die Berichtigung ist sehr einseitig. So, es wird nicht im Sinne beider Seiten was berichtet, sondern nur eine Seite, wie sie eben diese Probleme oder diese Situation dort sieht und dementsprechend auch dann verarbeitet. Mhm.
So. Man muss dazu sagen, vielleicht, dass eben das, was Raisa gerade angesprochen hat, die Arbeit der Kollegen in Kiew von den westlichen Medien sich im Allgemeinen so darstellt, dass diese Journalisten logieren im Hotel Ukraina in Kiew, dem Ausländerhotel oder dem für eben die etwas besser gestellten Ausländer. Ja. Ja, sie erhalten regelmäßig aus einem Pressezentrum Nachrichten angeliefert, auch Videobeiträge und irgendwelche Schnipsel, die sie dann zu irgendwas zusammenschrauben, was dann ein Bericht sein soll über die Ostukraine. Aber tatsächlich befinden sie sich eben die gesamte Zeit hunderte Kilometer vom eigentlichen Geschehen weit weg.
Ne? Da gibt es so einen Herr Meister, Stefan Meister, glaube ich,
ja,
oder so. Ja?
Mein Spezialfreund, der berühmte. Ja.
Ich kann ihn nicht mehr hören und nicht nur ihn. Ja? Verstehen Sie mich? Also entschuldigen Sie bitte, wenn ich diesen brutalen Ausdruck nehme, mich kotzt das an. Da muss ich ausschalten, einfach weil ich sage mir, mein Gott, Mensch, hast du einmal den Schritt dorthin gemacht? Hast du mit den Leuten wirklich gesprochen? Nicht jetzt irgendwie vorbereitet, sondern einfachen Leuten und hat ihre Meinung angehört und dann kannst du doch deine Meinung bilden. Nein, es wird nur das dann den deutschen Hörer auf den Tisch oder auf dem Teller gelegt, was Herr Meister kennt und was natürlich die offizielle Seite, meine ich, ob das ARD oder Deutsche Welle oder ZDF. Das war bei mir war das mit Deutsche Welle. Deutsche Welle hat mit mir ein Interview durchgeführt und dann hat natürlich in der Zeitung in der ukrainischen Sprache hat das veröffentlicht und ich habe einen kurzen Brief bekommen. Es tut uns leid, dass wir nicht das schreiben, ja, oder veröffentlichen können, was wir eigentlich abgesprochen haben, dass ich offen und ehrlich erzähle und auf die Fragen antworte, sondern das, was quasi uns nicht befohlen wird, sondern was wir müssen. Und das finde ich keine Demokratie und keine...
Wozu man sich gezwungen fühlt, aus wirtschaftlichen und Gründen und Angst um die eigene berufliche Zukunft. So, wir kennen das ja auch hier aus Deutschland.
Und so werden die Deutschen verdummt.
Die Informationslage, die wir hier in Deutschland haben, ist, also jedenfalls die offizielle, dass also irgendwann das Volk die Schnauze voll hatte von ihrem ukrainischen Präsidenten Janukowitsch, ne? Und ist dann auf die Straße gegangen und hat dann da demokratisch irgendwie protestiert. Und dann hat der böse Herr Janukowitsch einige von den Demonstranten alle abknallen lassen von seiner Sondereinheit, wo wir heute wissen, es war genau andersrum. Dann ist das Volk ganz böse geworden und hat ihn außer Landes gejagt und danach wurde dann demokratisch
gewählt.
Der Poroschenko da letztlich eingesetzt, wie wir aber heute wissen, eben durch die Hilfe der Vereinigten Staaten oder besser gesagt auf konkretes Betreiben der amerikanischen Staaten. Wenn ich mir jetzt anschaue, was jetzt eben zum Beispiel die Inhalte dieser Veranstaltungsreihen hier sein sollten, dann fällt mir auf, dass es eigentlich im Wesentlichen darum geht, darüber aufzuklären, wie denn die Verhältnisse in der Ukraine vor und nach dieser sogenannten Revolution, ich sage dazu Putsch, tatsächlich waren. Also das sind Fragen zum Beispiel. Welche Hoffnung gab es 2013 in der Ukraine? Welche Pläne und Erwartungen gab es von Seiten der EU und Russlands? Da könnte man viel dazu sagen. Kannst du vielleicht in ein, zwei Sätzen das mal die Situation, wie es war 2013, zusammenfassen?
Noch vielleicht einen Satz zurück. Deshalb haben wir für diese Veranstaltung zum Teil neutrale Personen eingeladen. Nicht jetzt aus einer Partei oder aus einem Blog, sondern aus verschiedenen. Man sollte Meinungen hören. Und in eine lebendige Konferenz kann man auch miteinander streiten. So. Und die Meinung gegeneinander dann den Zuhörer vortragen. Das heißt, 2013 ging es in erster Linie um den Vertrag mit EU. So, und nachdem Janukowitsch, der hat das erklärt, er war eigentlich selbst als Präsident und als Person nicht gegen Aufnahme oder Integration in die EU. Er hatte nur damals, 2013, gesehen oder verstanden, dass das sehr, sehr viel kosten wird für die Ukraine. Und er hat auch beide Seiten erwogen, was Ukraine verlieren wird und was Ukraine gewinnen wird. Und er hatte lediglich als Hoffnung gesagt, ich bin nicht dagegen, aber ich möchte bitte die weitere Diskussion und die Unterzeichnung etwas verschieben. So, was natürlich dann als Vorwand genommen wurde, um dann auf Maidan dann, sagen wir so, weiter noch friedlich zu protestieren. Das war 2013 im Dezember. Ich war gerade am 6. Dezember in Kiew und ich habe diese ganze Sache dort auch persönlich verfolgt. So, und dass diese Sache dann so, eskaliert sich hat, das liegt darum, dass man aus Westukraine, das ist auch kein Geheimnis, durch die Plünderung von Militärdepot, Polizeidepots und sowas sehr viel Waffen auf den Maidan gebracht hat. Plötzlich waren die Leute vor allem, die gern Paff-Paff machen wollten, sie hatten was in den Händen gehabt. Und Janukowitsch und auch Putin haben bis zum letzten immer gesagt oder wiederholt, Russland hat nichts gegen Integration von Ukraine in die EU und Unterzeichnung von diesem Vertrag. So, auch Janukowitsch hat nicht. Aber man hatte um die Zeit gebeten, dass man wirklich sachlich auseinandersetzt. Heute trotz dieser freien Visum, visumfrei oder wie das heißt, Sachen, die Europa, Ukraine jetzt quasi als Geschenk geschmissen hat. Ja, ihr könnt kommen, von 100% können vielleicht 10% visafrei sich bewegen. Ja. Der Rest der Bevölkerung kann einfach nicht. Da fehlt erstens das Geld dafür und viele andere Voraussetzungen. Aber viele Probleme, die in der Ukraine vorher waren, vor 2013, sind auch heute nicht gelöst. Also ob das jetzt Moratorium für Boden oder andere Sachen, also wo Europa versucht, jetzt etwas vielleicht zurückhalten, versucht quasi ihr Willen, Amerika noch schlimmer, der ukrainischen Regierung aufzuzwingen. Ich meine jetzt die Banken und so weiter und so fort. Und die Leute sagen, wir können sich mal sagen, wir sind Demokraten, wir wollen in Europa sein, wir wollen frei sein und dies und jenes. Ukraine ist dafür noch nicht reif, ist nicht bereit, weil es muss sehr, sehr viel erst geändert werden. Und das geht nicht auf Anhieb von innerhalb von 2, 3 Jahren, geht einfach nicht. Ja? Das heißt, man braucht Jahrzehnte. Jahrzehnten, habe ich gesagt.
Ich habe verstanden. Anderes Thema, Thema Schwenk. Wir sind fast am Ende. Mhm. Ich will deswegen noch hinweisen auf andere Vorhaben, die du planst. Unter anderem befindest du dich im Besitz von 25 Fotos aus dem Fundus einer Namensvetterin, nämlich Raisa Gorbatschowa. Das ist die Frau von Michail Gorbatschow. Wie kommt man denn an diese Fotos ran und was hast du damit vor?
Wir haben, oder ja, als Galerie Raisa, 2002 war das, haben wir zu Ehrenfrau Gorbatschowa, die vorher kurz gestorben war, haben wir gedacht, wir machen was Besonderes, weil ich mochte sie selbst persönlich. Sie war auch 1994 in der Galerie Raisa, als in Erfurt mit meiner großen Unterstützung eine Konferenz durchgeführt wurde, wo Herr Gorbatschow zum ersten Mal in Ostdeutschland teilgenommen hat, mit dem Genscher und Frau die Journalistin mit dem
Gabriel Krone-Schmalz.
Krone-Schmalz, ja, die hat moderiert. Und das habe ich, kann auch stolz sein, ist es eingetragen, organisiert. Das heißt, ich war ich war ein guter Gast beim Gorbatschow-Fond und habe ihn überredet, es gibt auch Brief, es gibt also Briefwechsel, doch zum ersten Mal nicht nur nach Westen zu fahren, sondern nach Osten und in Erfurt. Und das hat stattgefunden. Und deshalb war Raisa auch dann in meiner Galerie Raisa. Mhm. So, und dann, als sie gestorben war, haben wir auch als Galerie gedacht, was machen wir. Und so bin ich dann wieder, habe mich an den Fond, Gorbatschow-Fond gewandt und an den privaten Fotograf von Gorbatschow, der immer in allen Ländern und auch in der Sowjetunion begleitet hat. Und von ihm haben wir dann viele Fotografien bekommen, aber ein Teil quasi habe ich sozusagen gekauft.
Was soll damit passieren? Es gibt auch noch Bilder, gemalte Bilder.
Naja, die Frau Gorbatschow oder Raisa, die war doch eine besondere Persönlichkeit, eine große Persönlichkeit, wenn man so will, ja. Und als Frau wollte ich eben sie als Frau irgendwie nochmal
ein kleines bisschen
ins Gespräch bringen. Ja. Mhm. Ihre Tochter war dann bei uns in der Galerie, um an sie erinnern. Und die Fotos, die ich habe, das sind doch private Fotos, die ein Bürger nie gesehen hat, wie Familie von Gorbatschow zum Beispiel lebt und so weiter und so fort. Oder ihre Auftritte, die sind absolute Spitze. Spitze, sage ich nochmal. Also, und das hat auch sowjetische Bürger nicht gesehen. Nur ich, dadurch, dass ich mir solche Bilder ausgesucht habe. Mhm. Und das sind Fotos 40 mal 35, 25 Stück und sogar Beerdigung zum Beispiel. Das ist auch eine private Sache.
Ja. Und die sollen versteigert werden?
Die sollen, dachte ich, wir können sie auch versteigen, genau wie ein Fundus der Galerie Raissa und das Geld für humanitäre Zwecke in Lugansk verwenden. Das wäre dann ein richtiges Denkmal oder Beispiel dann, ja? Mhm. Als Denkmal, mhm, sagen wir so, für irgendwelches Projekt, ja, wo man sagt, ja, das hängt damit zusammen. Das war unser Anliegen, als wir gedacht haben. Ja, auch diese Medienprojekt, da war auch gedacht, dass während der Veranstaltung oder nach der Veranstaltung konnte man ein bisschen russische Atmosphäre da nochmal, mhm, zeigen. Mhm.
Es gibt dann noch ein Jugendprojekt aus, ja, Lugansk direkt.
Ja, ja.
Was ist dazu wichtig zu wissen?
Das ist ein Jugendverein auf Deutsch, kann man sagen, wo die jungen Menschen, vorwiegend Studenten, sich zusammengetan haben und haben gesagt, was machen wir hier jetzt, wo liegt unsere Hilfe, Schwerpunkt, was, wie wir den Menschen helfen können und welche Projekte wir gemeinsam mit den anderen hier organisieren können. Trotz des Zustandes in Lugansk studieren viele auch Ausländer aus Afrika-Ländern, Asien und so weiter und so fort. Also für sie gehen die Sanktionen nicht. Und der Lehrbetrieb ist nach wie vor sehr gut dort. Deshalb, warum sollen sie in Lugansk nicht studieren? Aber da diese jungen Leute, die Luganskaer Jugend, ja, sie können nicht nach Westen fahren oder nach Europa, da bekommen sie kein Visum, nichts, ist ja klar, das ist politisch, mhm, in erster Linie. Also sie sind dort eingesperrt, haben sie Ivana in erster Linie, als sie dort war, und sie hat sich mit einigen getroffen, haben gebeten, ihr zu helfen, hier in Europa Jugendvereine oder Organisationen zu finden, die das Interesse haben, mit diesem Jugendverband ja, zusammenzuarbeiten. Wenigstens jetzt vielleicht ohne gegenseitigen Besuch, ja, aber zumindest, dass man trotzdem einiges Konkretes, Praktisches bewirken kann. Mhm, das ist, und da habe ich gesagt, okay, wir werden dann versuchen, in Deutschland solche Vereine oder Organisationen zu finden oder Leute einfach, die sagen, okay, das ist ganz toll. Also die Leute sollen sich, diese jungen Leute, sich nicht eingesperrt fühlen. Wir öffnen für sie auf irgendeine andere Art und Weise die Grenze quasi nach Europa. Und wenn
dass sie wenigstens irgendwie, ja, sozial mit ihren,
ja,
Nachbarn.
Ja, und wenn, ja, nur, und wenn ihr Fernsehprogramm das macht oder mitmacht oder hilft oder zumindest, ja, also das wäre natürlich toll, weil man kann ja auch sehr viel per Skype auch und viele, man kann ja auch, Sprache ist kein Hindernis, man spricht dort Englisch, mhm, ja. Und es gibt auch Leute in Deutschland, die auch Russisch sprechen, also, und Deutsch. Also, mhm. Ja. Aber das wird natürlich ganz toll, wenn wir wirklich schaffen, aus Leipzig zum Beispiel so eine Initiative zu starten, wo wir sagen, welche Organisation in Deutschland, ja, oder in Sachsen oder in Ostdeutschland wollen mit diesen jungen Menschen kooperieren. Das wäre mein, als Lehrerin, als Pädagogin,
Frage, ja,
als Pädagogen wäre mein Ziel. Ja. Mhm.
Ja, dieses und viele weitere interessante Hilfsprojektideen, sage ich mal, befinden sich auf eurer Webseite www.zukunftdonbass.org. Wir blenden die Adresse hier an der Stelle auch noch ein und im Beschreibungstext gibt es auch noch dann weitere Informationen. Ich habe zum Schluss eine Frage an dich, die mich selbst beschäftigt. Wir haben ja, ja jetzt nun als Nuoviso sehr regen Anteil genommen an den Vorbereitungs Tätigkeiten der diesjährigen Drushba-Freundschaftsfahrt nach Moskau und eben an sieben andere Orte. Und man überlegt jetzt bei Drushba im Verein, ob man denn, wie es denn 2018 irgendwie weitergehen könnte. Meine Frage, die sich mir stellt, ist, da ja nun 2018 da diese Fußballweltmeisterschaft stattfinden sollte, und das ist ja in der Gegend um Sevastopol, wo du ja beruflich tätig gewesen bist, unter anderem eben als Gründungsmitglied einer AG zur Entwicklung Sevastopol, als Beraterin für die Stadtverwaltung Sevastopol, bei der Eröffnung eines Repräsentanzbüros der Stadt Sevastopol und Sevastopol Invest und so weiter und so fort. So aus deinem Bauchgefühl heraus. Ist das eine gute Idee?
Ja, auf jeden Fall.
Könnte man machen.
Könnte man machen.
Aber sind dann jetzt nicht die Hotels ganz teuer oder wie?
Nein. Nein, außerdem für solche Sachen kann man immer, sagen wir so, Unterstützung bekommen. Also es ist dort zumindest, sagen wir so, 5-Sterne-Hotels sind dort natürlich Rarität. Auch 4-Sterne-Hotels entsprechen nicht unseren Vorstellungen. Aber ich glaube, das ist nicht das Ziel, in einem 4-Sterne-Hotel nach unseren Vorstellungen dort zu leben. Aber dass man dort untergebracht wird. Ja, mit Hurra, sage ich einfach, das ist 100% Scooter Band, also diese deutsche Band, die haben trotz Warnungen und so weiter sofort haben beschlossen, in Balaklava Konzert zu machen. Balaklava ist ein Teil,
auf der Krim.
Ja, auf der Krim, das ist eine Vorstadt, eine berühmte Vorstadt vor Sevastopol. So. Es waren zig Leute, die von der Krim dorthin gekommen sind, aus anderen Regionen, aus Russland, aus der Ukraine. Es war für sie ein großes Ereignis und sie haben das genossen. Warum? Sie sind nicht von der ganzen Welt politisch und einseitig abgeschnitten. Mhm. So, das heißt, es ist außer russischen. Die russischen Bands, die fahren dort regelmäßig, ja, trotz Verbote und trotz Warnungen. So, und jetzt kam eine bekannte Band und da war natürlich eine Faszination da. Und ich finde, die Idee finde ich toll und man kann sie auch perfekt organisieren. Mhm. Perfekt.
Wenn man weiß, wie man es anpackt.
Ja, natürlich. Ja, aber ich glaube, dass in dem Verein sind auch Leute, die schon ihre Sache verstehen. Man kann ja auch ihnen helfen. Man kann ja auch das als Projekt starten. Man kann auch die Verbindungen schon im Voraus auf die Creme dann auch aufbauen. Es ist alles möglich.
Vielleicht können wir ja da in diesem Projekt in Zukunft auch irgendwie zusammenarbeiten.
Ja.
Wir sind schon wieder am Ende. So eine Stunde, die verfliegt im Nu, kann ich sagen. Vielen Dank, dass du da warst. Wir werden uns höchstwahrscheinlich in diesem Studio auch nochmal wiedersehen.
Gut.
In der kommenden Zeit. Ihnen zu Hause danke ich für die Aufmerksamkeit. Wir haben ja heute eine Einwohnerin der Bundesrepublik Deutschland kennengelernt, die aus vollem Herzen dabei ist, karitativ für ihre Mitmenschen tätig zu sein. Und eben nicht nur hier in Deutschland Projekte anschiebt, sondern auch insbesondere an ihre Mitbürger in der Ostukraine denkt, ihrem Heimatland, aus dem sie herkommt. Wir können froh sein, dass wir dich heute hier lebend hatten, denn Raissa hat, wie wir gehört haben, nicht einmal davor zurückgeschreckt, ihr eigenes Leben in Gefahr zu bringen durch Scharfschützenbeschuss in Pervomaisk. Und deswegen hoffen wir, dass du uns erhalten bleibst und wir dich in Zukunft auch wieder hier im Studio begrüßen können. Vielen Dank. Das war's von uns soweit heute. Bis zum nächsten Mal.